Herzlich willkommen bei Tonritas Kessel, dem Podcast rund um heimische Magie, Hexen, Zaunreiten, Runenzauber und nordischen Schamanismus. Mein Name ist Annette Baumgarten, ich bin Autorin, Hexe, Wölver und Zauberwirkerin. Seit vielen Jahren unterrichte ich in Präsenz und online die schamanisch-magischen Wege Europas. Meine Aufgabe sehe ich darin, Menschen zu helfen, ihre eigene spirituelle Verbindung zu entdecken und ihre Bestimmung zu finden, verwurzelt im Hier und Jetzt, in der Welt, die uns alle umgibt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tonritas Kessel. Heute wird es um die Magie der Bäume gehen, um Hintergründe, Mythos, um Volksmagie rund um den Baum in Europa. Der Baum taucht überall in den Mythen, Märchen und im Volksglauben in Europa auf. Wir finden sehr alte Hinweise auf Baumverehrung und ein bisschen möchte ich davon heute erzählen. Und dann eben auch in der kommenden Zeit würde ich gerne ein paar Folgen machen zum Thema Bäume und die besonderen Mythen, Erzählungen, Überlieferungen zu bestimmten Bäumen, zum Beispiel zum Holunder oder über die Eiche, über die Eberesche und verschiedene andere. Also falls du darauf Lust hast und mehr über die Bäume erfahren möchtest, dann folge diesem Podcast und vor allem dann lass mir unbedingt auch einen Kommentar da, dass dich das Thema interessiert oder vielleicht sogar regelrecht begeistert. Der Weltenbaum ist eine sehr verbreitete Idee, und zwar nicht nur im germanisch-nordischen Weltbild, sondern tatsächlich in vielen Ecken und Enden der Welt, besonders eben auch in Europa. Und besonders bekannt bei uns ist natürlich der germanisch-nordische Weltenbaum. Da haben die meisten von uns eine gute Vorstellung davon, wie dieser Weltenbaum eigentlich funktioniert, dass er die Verbindung ist zwischen den unterschiedlichen Ebenen, zwischen Dimensionen oder Welten, dass der Weltenbaum von den schamanisch Wirkenden bestiegen werden kann, heraufgeklettert werden kann in die unterschiedlichen Welten. Und dieses Bild findet sich in zahlreichen Mythen, eben nicht nur in Nordeuropa, sondern tatsächlich auch an anderen Orten. Wie gesagt, bekannt ist besonders diese nordeuropäische Variante und damit Yggdrasil, die Esche, die immer grün am Urdbrunnen, am Brunnen des Ursprungs steht, die Welten zusammenhält, sie verbindet und zu seinen Füßen, wie schon gesagt, ist der Urdbrunnen, der Brunnen des Ursprungs oder der Schicksalsbrunnen, an dem eben auch die Nornen sitzen, die drei Schicksalsgöttinnen und dort Runen ritzen und Schicksal sprechen. Und da merken wir schon, der Baum ist nicht einfach nur der Versammlungsort, sondern es ist auch der Ort, wo Schicksal ins Holz übergeht und damit in die Materie. Denn das ist das, was die nordischen Schicksalsfrauen dort machen. Sie ritzen das Schicksal ins Holz, sie legen es aus. So entsteht das Ausgelegte, das Orlog, das Urgesetz, das, was nicht mehr zu ändern ist. Schicksal manifestiert sich also im Baum, im Holz. Holz oder Baum ist hier Träger und Kanal für Schicksalskraft, für Seelenkraft, auch die sich so in der mittleren Welt, in der materiellen Welt manifestiert. Ebenfalls sehr bekannt aus der nordischen Mythologie sind natürlich Ask und Emla, die beiden ersten bewussten Lebewesen in Midgard, wobei der Name Ask eben Esche bedeutet und auch recht unumstritten ist in dieser Übersetzung. Bei Emla wird es etwas komplizierter, denn Embla ist eigentlich etymologisch unklar. Ich weiß schon, es wird oft gesagt, Embla heißt Ulme und das finden wir auch noch immer überall. Es wird ständig wiederholt, aber tatsächlich ist die Übersetzung von Embla mit Ulme sprachlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind Schlingpflanze, Rebe, möglicherweise auch Hopfen. Und da wird es nochmal interessant, wenn auch nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Baum. Aber bei Authumbla, also der Urkuh, gibt es auch immer wieder die Diskussion, was dieses Humbla am Ende eigentlich heißt. Und eine mögliche Übersetzung ist die Hopfenreiche. Und der Weltenbaum wiederum wird auch als Ask, als Esche bezeichnet. Und da wird es dann interessant, wenn wir überlegen, ob vielleicht diese beiden ersten Lebewesen, die in der Edda beschrieben werden, als Ask und Embla, ob hier vielleicht so etwas wie im Großen, so im Kleinen, wie außen, so innen auch beschrieben wird. Das heißt, dass diese zwei ersten Lebewesen nach dem Vorbild geschaffen sind oder eine Variante sind von Weltenbaum, Ask, Esche und Aushumbla, Humbla, Hopfen oder der Hopfenreichen, ob da eine Verbindung ist. Das ist Spekulation, was ich hier jetzt erzähle, das ist nicht wissenschaftlicher Konsens, aber ich finde, das ist eine sehr ansprechende, also für mich ist das eine sehr ansprechende Idee, dass wir da so ein Muster haben, dass wir auf der einen Seite den Weltenbaum so als Urform des Menschen haben und auf der anderen Seite oder der des bewussten Lebens und auf der anderen Seite eben dieses flüssige, nährende Prinzip der Aushumbla, der Hopfenreichen. Ja, eine Idee. Dass aber Menschen mit Bäumen verglichen werden, das finden wir nicht nur an dieser Stelle in der poetischen Edda, sondern das erfahren wir auch bei Snorri in der Prosa-Edda, also in der Snorri-Edda, in der Snorri uns erklärt, wie nordische Dichtung funktioniert, wie man dichten kann, wenn man nordische Gedichte schreiben möchte. Und da gehört dann, wenn ihr das schon mal gelesen habt, die Edda oder andere Skaldentexte, dann werdet ihr festgestellt haben, dass es sehr sehr blumig, sehr wortreich. Es braucht die Kenninger, also immer andere Worte für dieselbe Sache. Also man sagt zum Beispiel nicht immer Schiff, Schiff, Schiff in jedem Vers, sondern dann sagt man eben auch Ross der Wogen oder Wolf der Wellen oder verschiedene andere Varianten, Umschreibungen für Schiff. Und so ist es eben wichtig, auch für bestimmte Menschen oder für den Menschen an sich auch immer mal wieder eine Umschreibung zu haben. Und dann gibt es in der Prosa-Edda eben die Erklärung dazu, dass man alle Menschen auch mit Bäumen umschreiben kann. Die Männer mit den eher männlichen Bäumen und die Frauen dann eben mit den weiblichen Bäumen. Dabei ist die Verteilung der Geschlechter nicht unbedingt so, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen würden. So gilt zum Beispiel der Apfelbaum als männlicher Baum. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen den Apfelbaum eher als weiblichen Baum sehen würden, aber in der Edda wird einer der ganz großen Helden, Sigurd, als Brünnentings Apfelbaum bezeichnet. Brünnenting meint das Schlachtfeld, also Brünne die Rüstung, Ting das Treffen, also Brünnenting ist das Treffen der Rüstung, das Schlachtfeld und Apfelbaum ist dann die Bezeichnung für Sigurd, also der Apfelbaum des Schlachtfeldes, der schöne junge Krieger auf dem Schlachtfeld. Genau, das ist ein, so wird Sigurd eben beschrieben und genauso werden auch andere oder kann man auch andere Menschen umschreiben mit Bäumen, die zu ihm passen oder die zu ihr passen. Bei Frauen würde man dann tatsächlich allerdings auch die Ulme nehmen oder die Linde und bei Männern dann vielleicht die Esche oder auch andere Bäume, den Apfelbaum zum Beispiel. Diese Wesensgleichheit von Mensch und Baum ist sehr tief in Brauchtum und Märchen verwurzelt. In älteren Texten heißt es manchmal zum Beispiel Frau Hasel oder Herr Flieder oder auch so etwas, dass man vor dem Holunder und vor dem Wacholder den Hut zieht und oder das Knie beugt, so ähnlich wie man das auch vor einem sehr geachteten Menschen eben machen würde. Und hinzu kommt, dass manchmal in den Märchen Bäume auch direkt Menschen sind, verwandelte Menschen, verzauberte Menschen oder auch Ahnen, Verstorbene, die sich in einem Baum, die in einem Baum vielleicht wiedergeboren wurden oder in deren, in dem Holz des Baumes einfach die Seele oder der Geist eines Ahnen, eines Verstorbenen jetzt steckt. Es gibt ein Märchen, da macht zum Beispiel, da kommen jeden Abend die Eltern des Bauern ins Haus und sie sind eigentlich die Weiden, die draußen vorm Haus stehen. Und immer, wenn es kalt wird, kommen sie aber nachts herein und setzen sich ans Feuer und sind aber eigentlich die Seelen der Bäume, die ums Haus herumstehen. Also es ist ein sehr schönes Märchen. Wer bei mir schon im Lied der Hügel war, in meinem Kurs rund um Samhain und Alphablot, der kennt diese Geschichte auch, da kommt sie auch im Kurs vor, da sprechen wir auch drüber. Oder auch das norddeutsche Märchen vom Machandelbaum, Machandelbaum, das ist der Wacholder. Und da ist der Wacholder eben ein Ort der Ahnenkraft, verbunden mit der verstorbenen Mutter, verbunden mit Ahnenvorfahren, mit der Familie. Also Bäume sind eben immer auch in vielen Geschichten Träger von Ahnenkraft, von Ahngeistern und sind tief verwurzelt. Das liegt bestimmt auch daran, dass viele Bäume ja deutlich älter werden als wir Menschen. Also nicht alle, manche werden ähnlich alt wie zum Beispiel die Birke. naja, ein bisschen älter vielleicht schon als der Durchschnittsmensch, aber dennoch erreichen sie ein vergleichbares Alter, anders als zum Beispiel Eichen oder andere Bäume, die halt wirklich Eiben, die uralt werden. Das heißt, da wachsen ganze Familien, wachsen im Schatten derselben Bäume auf. Das ist ja auch etwas, wenn man über Generationen am selben Ort lebt, was man auch weiß und was man auch sieht, was man vielleicht auch auf alten Bildern sieht oder die Dorflinden, die oft uralte Bäume einfach sind oder waren, je nachdem, ob sie in den Dörfern noch stehen. Also Bäume bekommen damit auch so etwas Zeitüberdauerndes, etwas, was die Zeit, was ein Menschenleben einen überdauert, was etwas, was so den Schutz über eine ganze Familie oder über eine ganze Gemeinschaft ausbreitet. Interessant ist noch, dass auch im Hausgeisterglauben Bäume eine wichtige Rolle spielen. So heißt es an vielen Orten oder in vielen Erzählungen rund um Hausgeister, dass die Hausgeister mit dem Holz ins Haus kommen. Also zum Beispiel mit dem letzten Holzbalken oder mit dem Türbalken, mit der Türschwelle, mit bestimmten wichtigen Hölzern oder auch mit Schränken. Das ist recht unterschiedlich, aber oft sind Holzgeister, sag ich schon. Freudscher Versprecher, Hausgeister, eben ehemalige Naturgeister oder Waldgeister oder eben Baumgeister, also Seele, Geist, Spirit, der im Baum einst gewohnt hat und jetzt eben ins Haus gezogen sind und dann zu hilfreichen Hausgeistern oder Kobolden werden. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch noch in der Geschichte rund um den Kobold, denn auch der Kobold kommt in vielen Varianten mit dem letzten Holzbalken an Bord, also der letzte Balken, der an Bord verbaut wird, mit dem kommt auch der Klabautermann, der Schiffskobold an Bord. Also wir sehen, hier sind Mensch und Baum in der Vorstellung und im Mythos einfach sehr, sehr eng miteinander verknüpft und überschneiden sich. Und das finden wir, ich habe es ja schon erzählt, in den nordischen Mythen, aber eben auch in späteren Märchen und Erzählungen und eben auch im Hausgeisterglauben. Und auch das nicht nur in bestimmten Regionen in Europa, sondern in sehr, sehr vielen Regionen sind da ähnliche Vorstellungen vorhanden. Von den Germanen heißt es immer wieder, dass sie besonders eng mit dem Wald und den Bäumen verbunden waren. Und das kommt daher, weil zum Beispiel schon Tacitus in seinen Texten davon erzählt, dass die germanischen Stämme ihren Göttern keine Tempel, keine Häuser weihten, sondern stattdessen Haine und Wälder. Und dass sie ihre Götter, ihre Geister, ihre Ahnen nicht in Häusern verehrten, sondern eben im Wald, an Bäumen, in Quellen, im heiligen Hain. Und Tacitus erzählt uns auch über Divination, und zwar Divination mit dem Holz von Bäumen, von fruchttragenden Bäumen, beschreibt er. Und zwar werden da kleine Stückchen von, also da wird ein Zweig abgeschnitten von einem fruchttragenden Baum, dann wird das in Stückchen geschnitten, diese Stückchen werden mit Zeichen versehen, auf einem Tuch verstreut und dann werden sie mit geschlossenen Augen oder mit zum Himmel gerichteten Blick werden dann diese Zeichen aufgenommen und gedeutet. Ja, und wer sich mit Runen auskennt, kommt natürlich sofort auf die Idee, hey, könnte das vielleicht ein Runenorakel gewesen sein? Und ja, das ist möglich, aber wir wissen es natürlich nicht. Es wird hier nicht explizit von Runen gesprochen. Es wird auch noch nicht zu dieser Zeit da überhaupt über Runen erzählt in irgendwelchen Schriftquellen, die wir da hätten. Von daher lässt sich das nicht einfach sagen, dass das sicher Runen waren. Aber was sich sagen lässt, ist, dass auf diese Art und Weise eben diviniert wurde, also mit Holzscheibchen, mit Zeichen drauf und dass das möglicherweise, es wird zumindest von vielen so verstanden, Runen waren, aber auch das ist wirklich Spekulation. Insgesamt scheint die Verehrung von Bäumen etwas zu sein, was sich auch lange Zeit nach Tacitus und auch lange Zeit noch nach der Christianisierung so weiter fortgesetzt hat in Europa. So sind noch aus dem 13. Jahrhundert kirchliche Mahnungen bekannt, also wirklich schriftlich in Gesetzestexten, wo explizit erwähnt wird, dass Bäume und Quellen auf keinen Fall verehrt werden dürfen, dass man dort nicht beten darf, dass man dort nicht opfern darf und so weiter. Also das scheint etwas gewesen zu sein, was die Menschen einfach sehr lange noch gemacht haben. Und tatsächlich wissen wir, dass bis ins 19., 20. Jahrhundert hinein an vielen Orten im deutschsprachigen Raum, in Skandinavien, in Großbritannien, in Irland und auch in anderen Gegenden, auch im Baltikum, in Italien, in den slawischen Gebieten, dass dort überall noch Bäume verehrt wurden, aktiv, dass man geglaubt hat, man könnte Kinder aus Bäumen schütteln, für, also Paare, die sich ein Kind gewünscht haben, dass sie gemeinsam zum Beispiel einen Birnbaum umrunden können oder an eine Eiche kommen oder an eine Buche oder an andere Bäume, aus denen sie dann eine Kinderseele, ein Kind herausschütteln können oder dort um ein Kind bitten können. Also gibt es verschiedene Anleitungen, verschiedene Rituale, die uns überliefert tatsächlich sind. Aber allen gemeinsam ist eben diese Idee, und da sind wir auch wieder bei der Wesensgleichheit, Mensch, Baum und auch bei dieser Idee, dass Seelenkraft durch die Bäume fließt, aber auch, dass Ahnen und Familie ganz eng mit dem Baum verbunden sind. Daher halt diese Kindlebäume, das kennen wir. Und wir kennen aber auch ganz stark aus der Volksmagie die Idee, dass man Bäumen auch sein Leid bringen kann. Also nicht nur, dass man von den Bäumen etwas erbitten kann, nämlich häufig Fruchtbarkeit, sondern auch, dass man Leid, Krankheit an die Bäume bringen kann, dass man da eine Opfergabe mitbringt oder dass man etwas an den Baum hängt, dass man wirklich die Krankheit an den Baum bindet mit einem roten Bindfaden oder einem Stoffstück. Auch das ist etwas, das wir über ganz Europa finden. Überhaupt so auch diese Idee von Wunschbäumen, also dass man an Bäume Wünsche bindet und diese dann wahr werden, weil sie mit dem Baum in den Himmel wachsen oder weil der Wind sie mitnimmt oder auch weil sie in die Erde herabsinken und dann sich manifestieren, weil im Baum Ahnen leben oder Feen oder Götter, Geister, Ahnen. Das sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, wer jetzt genau dort lebt, aber diese Vorstellung, dass der Baum eine magische Verbindung in unsichtbare Welten hat, das ist etwas, das wir wirklich an vielen Orten finden. In Irland und in Schottland zum Beispiel gibt es auch die Clutie Wells, also Quellen eigentlich, an die man auch Krankheiten bringt. Aber dort hängt man auch dann Gaben in die Bäume. Auch im Inselkeltischen gibt es die Schrift des Ogam. Und dort ist jeder Buchstabe, jedes Zeichen nach einem Baum benannt. Also auch da zeigt sich wieder Sprache, Wissen, Magie. Divination im Holz. Ich weiß gar nicht, ob auch historisch schon mit dem Ogam diviniert wurde, aber zumindest machen es viele heute. Das habe ich auch schon gemacht. Es funktioniert sehr gut, aber da bin ich tatsächlich jetzt. Schreibt es mir gern, falls ihr es wisst, in die Kommentare, wie lange eigentlich nachweislich schon mit dem Ogam diviniert wird. Was wir eben auch zahlreich in der Volksmagie in Europa finden, ist die Idee, dass Holz ein magisches Material ist. Und zwar tatsächlich finden wir das auch über die unterschiedlichen Religionen hinweg. Also so werden ja auch Heiligenfiguren aus Holz gemacht. Linde galt lange Zeit als heiliges Holz. Und auch deshalb wurden aus der Linde oder aus dem Lindenholz besonders viele Heiligenfiguren tatsächlich auch geschnitzt. Und das ist wahrscheinlich noch ein Überbleibsel aus vorherigen Zeiten, also aus heidnischer Zeit, dass auch die Linde in heidnischer Zeit schon besonders heilig und etwas Besonderes war und man deswegen dann auch das Holz für die Heiligenfiguren benutzt hat. Und natürlich, weil Lindenholz recht gut zu bearbeiten ist und auch sehr leicht ist, aber das greift eben ineinander, also auch diese Vorstellungen greifen ineinander. Holz als heiliges Material, ob nun für Ogamstäbchen oder für Runenlose, für Runenritzung, für Runenzauber, immer wieder haben wir Holz und Baum eben als Material für Magie, für Kraft, für Manifestation. Und auch noch ein ganz spannendes Beispiel dazu ist natürlich der Gandr. Das ist altnordisch für Zauberstab. Bedeutet aber eigentlich ein bisschen mehr, weil der Gandr eben nicht nur der Zauberstab ist, sondern der Gandr ist auch ein Stab, in dem ein Wesen gelebt hat. Also nicht einfach nur, also Gandr ist nicht nur der Stab, sondern Gandr bezeichnet dann auch das Wesen, das in diesem Stab gelebt hat. Das heißt, der Stab war so eine Art Geisterhaus, in dem dann ein Zauberwesen gelebt hat, das man ausgesendet hat und das hat dann den eigentlichen Zauber gewirkt. Das Konzept um den Gandhar, um diesen Zauberstab, beschreibe ich auch in meinen Kursen und auch in einem meiner letzten Bücher, in Geheimnisse uralter Hexenweisheit. Da spreche ich auch nochmal über den Gandhar und auch über die Verbindung dann zum Hexenwesen. Aber darauf möchte ich jetzt heute nicht auch noch eingehen. Das wird sonst etwas sehr, sehr breit und etwas sehr viel. Aber Holz einfach wirklich als Geisterhaus. Und auch das zieht sich ja durch. Ne? Der Baum als Baum der Ahnen, als Baum. Als Ort, Wohnort der Götter, der Feen, der Geister und immer wieder das Holz und der Baum auch selbst, also der lebendige Baum, genauso wie eben auch eine Holzfigur oder auch einfach nur ein Balken, ein Pfahl, in dem die Götter verehrt wurden. Also die ersten Götterstatuen, die wir kennen, die wir in der Archäologie finden in Nordeuropa und auch hier bei uns im deutschsprachigen Raum, sind ja diese Pfahlgötter, diese Holzgötter, die man aufgestellt hat, die relativ, also die gar nicht so stark menschenförmig sind, die also gar nicht stark bearbeitet sind, sondern relativ einfach noch gemacht sind, auch mit voller Absicht offensichtlich so einfach gestaltet wurden. Und tatsächlich ist das spannend deshalb, weil man heute davon ausgeht, dass das Wort Asen, Orsen, auf Ons, auf Ans zurückgeht und Ans wiederum bedeutet Balken, Pfahl. Und die Asen, die Götter, wären dann eben die, die im Holz auch präsent sind, im Balken und im Pfahl. Damit ist natürlich nicht gemeint, oder zumindest gehe ich davon sehr sicher aus, dass das so gemeint ist. Hundertprozentig wissen wir das ja eh nie. Aber persönlich glaube ich natürlich nicht, dass jetzt geglaubt wurde, dass der Holzpfahl selber die Gottheit war, sondern dass eben dieser Holzpfahl ein Geisterhaus, ein Götterhaus war. Und dass in diesem Holzpfahl eben der Geist oder der Spirit eines Gottes anwesend sein konnte, wenn man geopfert hat oder wenn man gebetet hat, wenn man gerufen hat, dass es wie ein Tor dann war in die geistige Welt. Das heißt, nicht das Holz selber war das Göttliche oder war der Gott, sondern eher wie ein Tor für geistige Kraft, die in die Materie eintreten kann. Und auch da haben wir wieder die Verbindung zu all den anderen Geschichten, die ich heute schon erzählt habe, über den Baum als Kanal für Kraft, als Tor von Spiritkraft, von Geistkraft in die Materie und dass auch Holz deswegen so ein besonderes Material ist und sich eben besonders gut eignet, um Seelenkraft, um Zauber und Geist zu tragen. Und dass daher eben auch solche Dinge kommen wie der Zauberstab, der Wölvenstab, der Hexenbesen, das Losorakel mit den Runen, wie wir es heute benutzen, dass all das eben in seine Wurzeln hat, in der Besonderheit, in der Heiligkeit der Bäume und auch in ihrer Lebendigkeit und in ihrem Geist, in ihrem Spirit. Die Überlieferung zu einzelnen Bäumen kann sehr unterschiedlich sein. Also die Eibe, Esche, Eiche, Holunder, Hasel, das sind alles Überlieferungen, Geschichten, Märchen, Mythen, Zauber auch, die hier überliefert werden, die sehr unterschiedlich sind. Also es lohnt sich sehr, da auch in die einzelnen Bäume wirklich zu schauen und in die Überlieferungen zu schauen. Denn jeder Baum bringt seine eigene Kraft, seinen eigenen Zauber, seine eigene Magie und auch seinen eigenen Spirit mit. Wenn wir Trommeln zum Beispiel bauen oder auch so, ich benutze ja auch gern so Klapperstäbchen zum schamanischen Reisen, so Klangstäbchen, dann merken wir auch, dass es schon noch einen Unterschied macht, aus welchem Holz diese Dinge sind. Dass es nicht nur um den Klang geht, sondern dass es natürlich auch dass die Baumart, der Baumspirit, der dort ist, der dort beteiligt ist, dass das eine Rolle spielt, dass es sich auch lohnt, diesen Spirit anzureisen auf dem Seelenflug und um Segen und Kraft zu bitten für die eigene Trommel oder für andere Werkzeuge auch. Also jeder Baum bringt natürlich seine eigene Geschichte und seine eigene Kraft mit. Und deshalb, ich glaube, am Anfang habe ich es schon gesagt, möchte ich gern in den nächsten Monaten auch immer mal wieder über einzelne Bäume sprechen. Nicht gleich nächste Woche wahrscheinlich, aber schon demnächst und regelmäßig. Schreibt mir gern in die Kommentare zu dieser Folge, welche Bäume euch besonders interessieren würden, worüber ihr ganz besonders gern etwas von mir hören würdet. Mir schwebt als nächstes tatsächlich eigentlich der Holunder vor, aber schreibt mir gerne, ob ihr ja etwas über einen besonderen Baum, einen bestimmten Baum hören würdet und ob bestimmte Bäume euch besonders interessieren. Ich würde das gerne noch mal kurz zusammenfassen. Der Baum steht also im Zentrum europäischer Spiritualität und Magie. Er steht wirklich im Zentrum auch von so wichtigen Themen wie Ahnenverehrung, Hausgeister, Spirits, Feen. All das finden wir in den Überlieferungen rund um Bäume und Holz wieder. Der Baum war ein heiliger Ort, ein Verwandter, ein Verbündeter. Er war natürlich auch Apotheke und Heiler für uns. Er war ein Ort der Heilung, Schutz, Weltenbaum, Geisterhaus und ein Symbol für das sichtbare und unsichtbare Universum, aber auch für die Verbindung dieser Welten, Dimensionen untereinander. Und für viele von uns ist er auch genau das immer noch. Und wenn wir uns mit Bäumen schamanisch, magisch beschäftigen, dann öffnet sich wirklich eine ganze Welt an Wahrnehmung. Ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen und möchte euch das allen ans Herz legen. Wenn ihr magisch, schamanisch arbeitet, dann geht in den Kontakt, in die Freundschaft mit Bäumen, in die Beziehung. Denn das ist es ja letztlich, was Zaunreiten auch ausmacht. Das sind nicht die Gegenstände, die bestimmte Gegenstände oder bestimmte Werkzeuge, sondern das ist die Beziehung, die wir zu den Geistern haben und zu den Seelen haben. Ja, also in Zukunft werde ich noch über ausgewählte Bäume etwas mehr sprechen. Und natürlich wirken wir auch in meinen Kursen mit der Magie der Bäume auf ganz unterschiedliche Weise und natürlich auch immer abhängig vom Kurs. Ja. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Gerne schreib mir in die Kommentare, wie dir diese Folge gefallen hat, wie dir das Thema gefällt. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören und mögen deine Geister, Götter und Ahnen mit freundlichen Augen auf dich sehen. Tschüss!